Inforadio Podcast.
In unserer kulinarischen Viertelstunde geht es heute aufs Dorf. Genauer gesagt fahren wir ins Ruppiner Land, das nur knapp eine Stunde von Berlin entfernt liegt. Dort, wo Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft großgeschrieben wird und hervorragende regionale Nahrungsmittel hergestellt werden. Immer mehr fragen wir uns ja, ist auch drin, was drauf steht? Ist Rind Rind oder doch Pferd? Werden die geforderten Qualitätsstandards eingehalten? Können wir den Etiketten auf unseren Lebensmitteln noch trauen? Gutes vom Land. Wo kommt es her, wollte ich wissen. Der Weg über Landstraßen ist schön. Weit geht der Blick. Alte Bäume, alte Alleen, verschlafene Dörfer. Hinter Kremm rechts abbiegen. Noch 9 Kilometer durch den Wald. Apfelbäume stehen am Straßenrand. Über einen kleinen Berg noch und dann sieht man sie schon. Die Störche, die auf fast allen Dächern und Schornsteinen brüten. Linum, das Dorf mit der Kirche aus dem 13. Jahrhundert und der Hinweistafel, dass hier einmal Luise Hensel lebte, die das berühmte Nachtgebet »Müde bin ich, geh zur Ruh« dichtete, immer weiter geradeaus, bis zu einer großen Rinderweide, die abseits zwischen den Orten Hackenberg und Verblin liegt, das Linumer Wiesenkalb, Weidetier und das Havelland-Rind, dessen Fleisch von Spitzenköchen und der gehobenen Gastronomie der Region geschätzt wird. Jens Winter begrüßt mich, der Geschäftsführer der Haflek, die für artgerechte Haltung der Tiere steht.
Wir befinden uns hier, wie gesagt, auf der Havelluchseite. Und wenn Sie auf die andere Seite rübergehen, das ist das, wo wir uns meist aufhalten, weil da noch ein bisschen mehr Natur im Grünland zu sehen ist als hier. Dann befinden wir uns im Rienluch. Ja, in dem Gebiet wirtschaften wir seit vielen, vielen Jahren mit der Wende. Da haben wir die Rinderproduktion wieder von der Zweinutzung. Das schwarzbunte Milchrind der DDR sollte ja sowohl Milch geben als auch Fleisch. Ein bisschen spezialisiert. Haben zu stehen in unseren Milchviehställen das Holstein-Friesien mittlerweile. Früher eine Milchleistung von 4.500 Liter. Heute sind wir bei knapp 11.000 Liter angekommen. Also eine spezialisierte Milchproduktion. Das Tier setzt das Futter unmittelbar in das Produkt Milch um. Das läuft überhaupt nicht zusammen mit der Fleischproduktion, denn eine Milchkuh hat letztendlich überhaupt keine Keule, hat überhaupt kein Fleisch, wandelt, wie gesagt, nochmal Futter in Milch um. Und wenn wir hier durchgucken, durch diese Luke, ich muss mich immer so ein bisschen bücken, dann sehen wir jetzt die spezialisierte Fleischproduktion. Das heißt, das sind die Tiere, die auf Fleischansatz, auf Kurzfasigkeit im Fleisch, auf Qualitätsfleisch gezüchtet wurden. Und die halten wir letztendlich in diesen Extensivgebieten vornehmlich, haben davon 600 Stück und machen daraus Qualitätsprodukte. Wenn man die mit dem Euter sieht, die sollen alt werden und jedes Jahr ein Kalb bringen. Und wenn die geschlachtet werden, kommen die auch nicht mehr in unseren Laden. Es gibt immer zwei Sorten an Fleisch und das eine ist Qualität und das andere ist weniger Qualität.
Fast 2 Jahre wird eine Kuh in der Regel alt, bis sie in Hackenberg geschlachtet wird. 8 Monate ein Kalb. Bis dahin ist die Kuh- und Kälberaufzucht optimal, nachhaltig. Keine chemischen Zusätze im Futter, fast das ganze Jahr sind die Tiere auf der Weide. Die Tiergesundheit wird großgeschrieben, der Umweltschutz ebenfalls.
Das kann man beim Rind ja alles wirklich hundertprozentig rückverfolgen. Also vom Tag der Geburt an ist dann im Zentralcomputer jedes Rind und bleibt auch drin und das auch noch lange nach dem Tode. Auch das Alter der Rinder und das wird auch akribisch durch die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung kontrolliert. Und noch dazu die Kennzeichnung mit der Ohrmarke und das auch noch zweimal. Wenn da eine verloren geht, kriegen wir richtig Ärger. Sagen wir mindestens einmal im Jahr kommt ein Vertreter der BLE zu mir mit irgendeinem Stück Fleisch oder einem Etikett, was aus irgendeinem Fleischer kommt oder sowas, und sitzt bei mir und dann müssen wir nachweisen, wo kommt dieses Stückchen Fleisch her.
Wir betrachten uns als Spezialisten für Rindfleisch. Gleich zerlegt und verkauft wird unser Fleisch nach der Schlachtung nicht. Bei uns reift es fachgerecht, sagt Jens Winter. Das A und O für Zartheit und besten Geschmack.
Also wir bleiben ganz knapp über Null. Es ist natürlich immer so ein Spiel Fleischreifung, gleichzeitig Vermehrung von Mikroorganismen, die muss man dabei natürlich ganz gering halten. Hängt immer mit da zusammen, dass man ganz, ganz sauber schlachten muss, dass wir wirklich aufpassen müssen, dass so wenig Keime wie möglich an das Fleisch kommen. Innen ist das Fleisch ja immer steril, wenn man so will, ist das ja überhaupt kein Problem. Aber auf der Oberfläche könnten sich ansonsten Keime letztendlich vermehren. Und da muss man schon passend aufpassen und auch regelmäßig mikrobielle Kontrollen machen und so weiter und so fort.
Hackenberg, über die Grenzen bekannt durch die berühmte Schlacht bei Fehrbellin, die nur einen Steinwurf von den Weiden und dem Schlachthof entfernt im Juni 1678 stattfand. Wir haben kurze Wege, transportieren unsere Tiere nur in kleinen Gruppen und dadurch wird der Stress auf ein Minimum reduziert, die Voraussetzung für eine hohe Fleischqualität. Der Schlachthof ist klein in Hackenberg. Wie am Fließband wird hier nicht geschlachtet, hinein darf ich nicht, der Hygiene wegen. Aber an der Fleischtheke zeigt mir Jens Winterstolz die Auslage und ich darf probieren. Ein Stück Steak, medium gebraten, es schmeckt kräftig und gut, obwohl mit Salz und Pfeffer habe ich das Fleisch nicht gewürzt. Jens Winter weist auf eine große Scheibe und auf die Rinderhälfte, die dahinter hängt.
Hier sehen wir jetzt einfach mal eines der braunen Tiere, die wir draußen gesehen haben, ohne Fell. 4 Wochen gereift und so fällt es letztendlich nach 4 Wochen auf den Zerlegetisch und wird dann von unserem Fleischhandel auseinandergeschnitten. Die hängt 4 Wochen in unserem Reiferaum drin und wird letztendlich mürbe. Also Rindfleisch, muss man auch wissen, frisch geschlachtet ist zäh. Also sie haben eine relativ feste Zellwand, eine feste Zellstruktur und leider Gottes haben wir in deutschen Landen in den letzten 60 Jahren verlernt, Fleisch auch reifen zu lassen. So, und wundern uns deshalb, dass keiner mehr Rindfleisch isst, weil es wirklich zäh und manchmal ungenießbar ist. Und es ist letztendlich eine althergebrachte Geschichte, dass Rindfleisch abhängt. Man hat es früher mal vergraben und wisst ihr, guck was alles. Heute hängt es bei 0 Grad plus in unserem Reiferaum. Dadurch haben wir enzymatische Prozesse in der Zelle. Die machen die Zelle weich und der Scherwert, so nennt man das, entwickelt sich nach unten. Also ich habe, wenn ich ein Messer nehme und durchziehe durchs Fleisch, passiert letztendlich nicht viel. Es ist sehr relativ schwer zu schneiden. Und wenn ich das nach 4 Wochen mache, dann gehe ich butterweich mit dem Messer durchs Fleisch. Und das ist der Unterschied. Und den merken Sie logischerweise nach der Zubereitung auch zwischen den Zähnen. Sie haben ein zartes Fleisch. Und das, was Sie hier zu kaufen kriegen, ist letztendlich zartes, abgehangenes Rindfleisch.
Und dieses gut gereifte, abgehangene Fleisch aus artgerechter Haltung wird nicht nur in der Spitzengastronomie in Berlin und Brandenburg geschätzt. Achten Sie mal darauf, ob Fleisch vom Linumer Wiesenkalb oder vom Havelrind auf der Speisenkarte steht. Der kleine Hofladen in Hackenberg ist voll an diesem Samstagvormittag. Ganz normale Kundschaft, die frisches, sehr gutes Rind-, Kalb- und Lammfleisch kauft. Zu verbraucherfreundlichen Preisen. Weiter geht es über immer kleinere Straßen. Still ist es in den Dörfern. Kaum ein Mensch ist zu sehen. Hinter den Häusern kann man, wenn man ganz genau hinschaut, Störche sehen. Auf unserer Wiese geht was. Das alte Kinderlied kommt in den Sinn. Das Rienloch, Niedermoorlandschaft, geformt während der letzten Eiszeit. Ich fahre nach Karvesee, zur Die Farm. Wachteln und Hühner werden hier gezüchtet und in großen Volieren mit viel Freiraum für die Tiere gehalten. 100 Wachteln leben zum Beispiel in einer Voliere, die 4,5 Meter misst. Thomas Abwandner hat die Farm vor einigen Jahren gegründet und hat seine Tiere in den Stallanlagen einer ehemaligen LPG untergebracht. Moin. Doch bevor wir die Stelle betreten, gibt Thomas Abwandner noch Verhaltensregeln. Leise reden, nicht so dicht an die Volieren herantreten, sonst erschrecken sich die Wachteln, fliegen panisch auf und könnten sich verletzen. Fast andächtig betrete ich den Stall.
Das sind Wachteln, die jetzt etwa 12 Wochen alt sind. Die sind von uns selbst gezüchtet. Das sieht man daran, dass sie halt sehr, sehr handsam sind. Ja? Oder ich frage Sie mal, woran würden Sie bei den Wachteln Hahn und Henne erkennen? Die schönen sind die Männchen. Wie es der Zufall will, ist er natürlich anders. Farbig ist natürlich sehr einfach. Aber der Hahn hat zum Beispiel keine Punkte auf der Brust. Das ist ein äußeres Merkmal. Ja? Bei der Henne sieht man sehr schön, die hat Punkte auf der Brust. Das nennt man kennfarbende Tiere. Mit 6 Wochen möchte ich sie noch nicht essen. Das hat folgenden Grund. Die Wachteln kann man natürlich essen. Ich esse sie allerdings erst, wenn sie weit über 12 Wochen sind, weil das Fleisch sehr, sehr rot dann ist und hat so einen ganz leichten Wildgeschmack. Wenn die Wachtel 6, 8 Wochen alt ist, dann ist das Fleisch weiß wie Hühnchenfleisch. Das ist das Fleisch ganz weiß und dann brauche ich keine Wachtel essen.
Sie müssen sich vorstellen, in Frankreich oder Spanien
könnten in so einem Stall weit über 10.000, 15.000 Wachteln leben. In Etagen, in Käfigen, ja. Bei uns ist es so, wir müssen wirklich viermal am Tag die Eier raussammeln, damit die sauber bleiben, dass sie verkaufbar bleiben, ja. Und ja, man sieht, dass es sehr aufwendig ist. Wir müssen Streupflege betreiben. Streupflege heißt, wir haken das einmal am Tag durch, ja, dass das Feuchte halt entweichen kann und dadurch halt der leichte Ammoniakgeruch. Ja. Wir wollen mit unserem Projekt sogar auf Bio umsteigen. Wenn wir herausgehen, zeige ich Ihnen mal, ich bin gerade dabei, Außenvolieren zu bauen. Das heißt, das, was hier innen ist, bauen wir draußen nochmal an, dass die Wachteln raus können. Ja. Und dann erfüllen wir den Status des Bio. Wir haben jetzt um die 1500, 1600. Langsam, das ist das, was ich meinte eingangs, wir müssen ein bisschen langsam und entspannt sein. Dieses Tier ist unser hofeigener Marder. Es ist natürlich makaber, dass der im Wachtelstall wohnt, aber der würde bei Frost auffrieren. Und den haben wir gefunden vor etwa 2 Jahren, können doch schon 3 sein. Da war der ganz klein, wir sind 5 cm und mehr tot als lebend. Und da wir nicht der liebe Gott sind, haben wir gesagt, wir geben ihm Rotlicht und Futter und haben ihm selbst überlassen. Wie wir sehen. Erfolgreich.
Sieht aus wie ein Hermelin.
Ist handzahm. Jetzt würde ich nicht reingehen, jetzt würde er mich beißen, weil er jetzt natürlich aufgeregt ist. Ne? Der brummt, der knurrt wie ein Hund. Aber jetzt, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, sieht man halt Stresssituationen. Ja, ist er aufgeregt.
Ist das ein Männchen?
Ja, ich glaube, das ist ein Weibchen, trotzdem heißt es Rübezahl. So, hier haben wir zum Beispiel auch mal weiße Wachteln. Ja? Also es gibt ja verschiedene Farben. Hier haben wir eine weiße und dann haben wir auch eine ganz dunkle. Ich greife die mal eben.
So ein Wachtelei wiegt übrigens nur 10 bis 12 Gramm. Schon im alten Ägypten wurden Wachteln und ihre Eier als Delikatesse geschätzt. Sogar eine Hieroglyphe wurde dem kleinen Vogel gewidmet, die für W und U im altägyptischen Alphabet steht. Den Wachteleiern sagt man außerdem nach, dass sie unseren Organismus und unser Immunsystem stärken und Allergien lindern können.
Machst du mir das Licht im Flur noch mal im Gang noch an? Das sind die Hühner, die eure Eier legen. Die braunen sind braune Lohmanns und die weißen fallen mir gerade nicht ein. Ich wollte Ihnen gerade über die Rassen erzählen. Das sind hochgezüchtete Leistungshühner, das darf ich so sagen. Das sind auch die Hühner, die man in Käfigbatterien findet. Ja? Ein Teil von diesen braunen Hühnern stammt tatsächlich aus der Käfighaltung. Die habe ich mal gekauft, weil ich ein paar Suppenhühner essen wollte. Ich konnte sie aber nicht schlachten, weil die kamen hierher, die hatten nicht eine Feder am Körper. Und wenn Sie mal gesehen haben, wie ein Tier das erste Mal Sonne sieht, dann können Sie es nicht essen, das geht nicht. Hier laufen noch ein paar rum, die sind mittlerweile 3, 3,5 Jahre alt, legen immer noch. Also in der Industrie werden die ja nach 9 Monaten bzw. nach 12 Monaten ausgestallt, weil die dann in die Mauser gehen und während der Mauser legen die nicht. Und nach der Mauser würden sie auch weniger legen. Ist mir egal, weil klar muss ich auch mein Futter bezahlen, aber ich muss auch neue Hühner kaufen. Deswegen habe ich gesagt, sie legen so lange, wie sie legen wollen. Und wenn nicht mehr, sind sie irgendwann mal Hundefutter. Weil zum Essen werden sie nach 3,5 Jahren nichts mehr sein. Gummi. Ich wollte mal gucken, ob wir ein Ei finden.
Und die braunen Hühner legen die braunen Eier. Ne?
Braune Hühner, braune Eier in der Regel und weiße, weiße. Man sieht an den Ohren. An den Ohren sehen wir, was die für Eier legen. Hinsetzen, brav sein. Wir sehen hier die Ohren. Ja, und wir sehen hier braun. Sehen Sie das?
Ja.
Das sagt mir als Züchter, legt braune Eier. Das ist kein Märchen. Jetzt passen Sie auf. Eine weiße hat weiße Ohren. Ja, hier. Legt weiße Eier. Es gibt ja auch, braune Hühner, die legen grüne Eier. Wir haben dann hier einen ganz leichten grünen Schimmer.
Stimmt das? Thomas Abwandner lacht und antwortet auf die Frage mit: Ja, ich glaube es ihm. Seine Wachtel- und Hühnereier vermarktet er selbst und er hat auf seiner Homepage gerade eine Kampagne gegen Massentierhaltung gestartet. Das war aufgegabelt, heute mit Marianne Mielke. In der nächsten Woche geht die Landpartie weiter. Ich besuche Mangalitzer-Schweine, die in Lenumhorst gezüchtet werden, und das kleine Haus. Genießen Sie die Feiertage. Musik